Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und am meisten liebe ich natürlich tolle Gespräche. Schön, dass Sie mit dabei sind heute zu unserem Talk. Der Schlossberg von Waldeck wird eine große Rolle spielen in unserem Talk und eine weitere große Rolle spielt ein Tiny House. Gestern haben wir es abgeholt und es wurde überführt. Dorthin, wo es stehen wird, in Waldeck. Und ich freue mich ganz besonders, mit jemand jetzt über Dinge zu sprechen, die auch Sie interessieren. Zukunft einfach machen. Was hindert uns, Zukunft anzugehen? Wie gehen wir mit Bedenkenträgern um und was gibt uns die Sicherheit und die Kraft, an Wünsche zu denken und Dinge in den Griff zu nehmen? Ich freue mich auf unseren Gast und er hat schon Platz genommen in seinem Tiny House. Freuen wir uns gemeinsam auf Leonhard Zintel. Mensch, guten Morgen, Leonhard, grüß dich. Ich sehe es ja an deinen Strahlen, es geht bis zu den Ohren nach hinten. Erzähl mal, wie fühlt es sich denn an in deinem eigenen Tiny House?
Ja, hallo, es ist super, super cool, wenn man eine Idee hat und die dann umgesetzt hat. Und es ist ein wahnsinnig tolles Feeling, hier zu sitzen. Die Sonne strahlt von außen rein, freut sich mit. Und es ist richtig cool, wie wenn man sich ein Haus erträumt und endlich umgezogen ist und den ersten Tag darin verbringen hat.
Genau, den Umzug, den haben wir ja hinten jetzt im Hintergrund schon laufen sehen. Sehen wir ja, wie es gestern transportiert wird. Wir haben es gestern ja gesehen. Das ist ja in der Nähe bei mir gebaut worden. Dann ist es gestern auf der eigenen Achse hergefahren zu euch nach Waldeck. Und wie gesagt, jetzt haben wir schon die Chance, mit dir den Talk zu machen aus deinem eigenen Tiny House. Die Frage ist natürlich, das hat ja bestimmt einen Hintergrund, warum du dich jetzt so mit dem Tiny House auseinandergesetzt hast. Erzähl das mal den Zuschauern, was das auf sich hat mit dem Tiny House.
Das Tiny House ist ja ein Seminarraum, ein mobiler Seminarraum. Und wir haben hier in Waldeck tolle Natur, den Schlossberg. Und wir konnten 2018 hier in Waldeck den ersten S-Bahn-Wildplatz im Park einweihen. Der hat gleichzeitig auch ein grüner Seminarraum ist, ein großer Seminarraum, der größte in Deutschland mit einem Rundweg von 6 Kilometern im Seminarraum.
Respekt, Respekt. Und ich bin ja schon in vielen Räumen gewesen, aber in den größten, da zieht es mich natürlich wieder hin.
Genau. Und jetzt hat uns noch gefehlt, dass wir im großen Raum, wo man sein kann, auch einen Ort brauchen, wo man sich zurückziehen kann, auch wieder unabhängig und wo man arbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch einen Gruppenraum. Und da ist die Idee geboren, einen mobilen Seminarraum als Tiny House umzusetzen. Und das war die Idee, hier einen mobilen Raum zu haben, den man am Schlossberg versetzen kann. Jetzt haben wir das mal aufgestellt auf dem Gelände, auf den Hollerhöfen, um mal ein bisschen reinzuschnuppern, ein bisschen Gefühl fürs Tiny House zu kriegen. Und daraus mal versetzen, schöne Standorte in der Natur, die Natur erleben und aber in guten Tagen und der lichtdurchflutete Raum draußen, die Natur zu sehen, wunderbar.
Ja, ist eine schöne Natur, ist ein schönes Stückchen Erde. Wir sind ja schon öfter dann mit unseren Teilnehmern bei dir gewesen. Auch einige Olympiasieger, Weltmeister konnten wir ja schon bei dir begrüßen im Haus. Und jetzt natürlich wirklich grandios diese Expansion in Richtung größter Veranstaltungsseminarraum, Tagungsraum Deutschlands in der freien Natur. Ich liebe sie eh. Und das, was du erzählt hast, einfach machen. Das ist auch unser Thema Zukunft, einfach machen. Jetzt ist ja deine Zukunft heute Realität geworden. Und was war denn so der Ursprung? Denn du bist ja vom Hintergrund aus ein Bankvorstand. Du hast ja Regularien und ganz andere Dinge zu berücksichtigen. Und jetzt beschäftigst du dich mit dem Tiny House. Wie kann sowas sein?
Ja, ich denke, wichtig ist nicht nur monoton unterwegs zu sein, sondern offen wahrzunehmen. Und meine Wurzel, ich bin ja als Bankvorstand auf die Welt gekommen, sondern habe auch das Glück gehabt, da auch Natur verbunden aufgewachsen zu sein auf dem Bauernhof und diese Erdung und dass die Natur einen bestimmten Kreislauf hat, einen bestimmten Zyklus im Jahr. Und als Bankvorstand ist man sicherlich im Rahmen eingebettet, aber da halte ich es immer gerne mit Karl Valentin. Heute regnet es, mich freut es. Wenn ich nicht freue, regnet es trotzdem. Das ist der Rahmen bei der Bank, die Regulatorik, da kann ich mich aufregen und beschweren. Das ist an mancher Stelle auch sinnvoll, um politisch zu sensibilisieren, aber ansonsten muss ich nicht klarkommen. Zukunft einfach machen heißt ja mein Buchtitel und auch durch mich zu sagen, lasst nicht einfach die Zukunft im Schicksal zu, sondern nehmt sie in die Hand. Und das Tiny House ist ja auch eine Idee, wo wir gesagt haben, wie können wir denn in der Natur tagen, da gehen wir raus und nehmen wir unseren Picknickkorb mit und die entsprechende Kleidung, die genauso. Aber jetzt ist natürlich noch ein bisschen mehr Raum. Man ist wetterunabhängig, man kann sich mal zurückblicken, man kann lesen, man kann Technik einbringen, man kann da gemeinsam wetterunabhängig. Und so haben wir die Tiny House-Idee entwickelt und dann eine Ruhe gegeben, zu suchen, wer könnte es denn umsetzen. Der Zimmermann, mit dem wir es umgesetzt haben, der hat gesagt, Tiny House habe ich schon gebaut, aber sie nicht. Kein Problem, setzen wir uns hin, zeig mal. Und der fand das auch ganz, ganz cool. Ich glaube, der war gestern aufgeregter wie ich selber, weil es ihm wichtig war, das Tiny House.
Ja, das ist auch eine Gabe, dass du Menschen begeistern kannst für deine Idee. Das schätze ich an dir. Wir kennen uns ja schon aus unserem ersten Buchprojekt. Da hast du ja mit mir zusammen und mit dem David Störl das Thema Werte, in dem Wertesystem, Werteverständnis, warum sind Werte, um Leistung zu bringen, wichtig. Und jetzt hast du schon erzählt, es ist dein Buch dann, Zukunft einfach machen. Da werden wir bestimmt noch detaillierter eingehen. Und das ist einfach diese sympathische Art, Menschen für dich zu gewinnen. Denn jeder hat ja seine eigenen Ideen, aber du schaffst es immer wieder, sie mit abzuholen, sie mit einzubringen. Auch deine Verbindlichkeit, die schätze ich. Wie siehst du das? Welchen Tipp gibst du denn den Zuschauern und Hörern, wenn du schon Ideen hast, dass du andere mit abholen kannst?
Ich glaube, abholen kann man andere dann, wenn man sich selber abholt und selber findet, selber seine Bestimmung und seine Aufgaben wahrnimmt und sich selber da erdet, indem man weiß, wo ist mein Standpunkt, aber auch selber in sich reinhört und sagt, was ist meine Berufung, was ist mein Element und über diesen Selbstwert, sich selbst zu finden, dann erreicht man, wie du so schön formulierst, Souveränität. Erreicht man auch Orientierung, weil man seinen Standpunkt kennt und von da aus auch andere mitnehmen kann. Und wenn man dann noch das findet, wo man seine Berufung findet, idealerweise Berufung zum Beruf machen kann, das findet, wo man in seinem Element ist, dann ist man richtig stark. Wenn der Vogel fliegt, der hat keine Angst, dass er abstürzt. Und wenn er nur höher fliegt, dann erst recht nicht, weil er in seinem Element ist. Und so ist es auch beim Fisch. Wenn er im Wasser ist, dann macht sich keine Sorge, dass er ertrinkt, weil sie in ihrem Element sind. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für einen selber, erstmal sein Fundament zu finden, seine Orientierung zu finden, seinen Selbstwert zu finden, kann man wertig auch andere erreichen. Und dann, wo man mit Menschen arbeitet, ob im Sport oder im Berufsleben oder auch ganz normal im Alltag, Menschen unterstützen, stark zu machen, dass sie in ihrem Element sind, weil dann blühen sie
auch. Ja, und das ist auch im Verein, du bist in sehr vielen Vereinen auch noch zusätzlich und das passt ja auch genau zu der Frage, die wir der Sven Kästner mitgegeben hat aus dem letzten Tag, der sagt, Mensch, der Leonhard, der ist Bankvorstand, der ist in Ehrenämtern, der kennt dich ja, weil er auch schon zu Gast war mit seinen Athleten bei euch in den Hollerhöfen. Der sagt, vorher nimmt er eigentlich die Zeit, an seinem Buchprojekt zu arbeiten und wie ist ab dazu gekommen, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, lieber Leonhard?
An Zeit haben wir ja alle gleich viel, das ist ja ganz gerecht.
Die 24 Stunden am Tag, die legendären, ja.
Und Zeit ist wertvoller wie Geld. Als Bankvorstand weiß ich, Geld kann man leihen oder verleihen. Zeit sind wir ganz alle gerecht. Jeder hat genau gleich viel und kann was draus machen. Und darum glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, sich bewusst zu sein, was will ich denn tun. Auch die Kunst wegzulassen, was man nicht tun will. Oder das, was man tun will, sich zu überlegen, weil man dann ganz anders effizient unterwegs ist. Und bis zu meinem Buchprojekt gekommen, beschäftige mich schon ohne Buchprojekt viel mit Menschen, mit Führen. Ich habe 18 Jahren Kreisvorsitzender der Landjugend zu sein, einer meiner besten Führungsschulen, in jungen Jahren Verantwortung übernehmen zu dürfen, Menschen, die freiwillig kommen, zu begeistern, manche, die gerade so alt sind, dass sie dabei sein dürfen, andere, die eigentlich schon andere Interessen haben. Und du musst sie alle wieder mitnehmen, weil keiner kriegt was bezahlt, jeder kommt freiwillig und du musst sie zusammenhalten.
Ja, und auch, glaube ich, Entscheidungen treffen. Ich habe in deinem Buch ja einiges gelesen und da ist auch mit dem Steinbruchfest bei der Mittelstandsunion war es die junge Union, wo plötzlich keiner sich entschieden hat, getraut hat, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu entscheiden, zu seinen Entscheidungen zu stehen.
Absolut. Also entscheiden, das heißt auch lassen und dann weggehen und losgehen. Und so ist auch das Buch dann entstanden. Ein jahreslanges Sammeln und irgendwann musste ich mal, ich war in meiner Jahresplanung, machte das ja für mich eine Jahresplanung, da war so eine Liste, was möchte ich noch tun? Und ja. Entschieden, das Buch zu machen. Hab dann in dem Moment noch nicht gewusst, was alles auf mich zukommt. Dann, du hast ja selber Bücher geschrieben. Ja. Doch ein bisschen mehr Arbeit ist es, als zu entscheiden, das zu tun. Dann kommt die Feinarbeit und dann braucht es einfach diese Disziplin, die im Sportlichen positiv belegt ist. Manchmal Disziplin verbunden auch mit harter Arbeit, konsequent sein. Und dann bis zum Ziel durchzuhalten. Es ist kein Buchschreiben, es ist kein 100-Meter-Lauf, sondern eher Halbmarathon oder Marathon.
Ja.
Bis Ziel.
Ja, und das, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Und ich liebe auch deine Metapher. Wenn du auf den Berg hochschaust, siehst du den Weg auch nicht. Wir haben auch ein Bild bei dir, wo du einen großen Berg erklommen hast. Also das ist eine schöne Metapher. Einfach anfangen, losgehen, das ist eines, einfach machen, ohne zu wissen, wie schaut denn der Weg genau aus, und so war es bestimmt auch bei dem Berg, bei deinem Buchprojekt.
Absolut. Also wenn man berggeht, sieht man immer nur den nächsten Hügel und denkt, wenn man den erklommen hat, ist man schon ganz oben. Und wenn man dann oben ist, sieht man, naja, es geht schon ein ganz schönes Stück weiter. Ich hatte letztes Jahr mir vorgenommen, den Kilimanjaro zu besteigen. Das ist ja auch so. Man geht los und am Anfang ist man noch so, dass man gar nicht viel sieht, weil man natürlich lauter Bäume und Grün hat, und irgendwann kommt man raus und dann sieht man so immer die nächste Etappe, und wenn man rum ist, merkt man, okay, den großen Berg oben, den sieht man, aber ist noch weiterhin, und muss man einfach immer wieder durchhalten, manchmal auch Pause halten und innehalten und Schritt für Schritt weitergehen und manchmal einfach los. Schönes Bild ist ja da aus der Bibel, die Ostern, die zwei Frauen, die am Ostern losgehen ans Grab vom Christus, und wer die Bibel in Erinnerung hat oder sich erinnert, da heißt es, die sagen, wir gehen ans Grab und wer rollt uns den großen Stein weg? Aber trotzdem sind die losgegangen. Wenn die nicht losgegangen wären, hätten wir vielleicht heute noch ein Osterfest müssen. Aber dann ist, und die sind losgegangen und sind hingekommen und der Stein war weg. Und so ist es übertragen, hatte ich im Leben auch. Man kann sich ewig Sorgen und Gedanken machen, um eine Aufgabe zu lösen. Dann geht man aber nicht los, dann fängt man nicht an. Und manchmal muss man losgehen, manchmal ist der Stein schon weg und gar nicht so groß, wie man denkt.
Vermutet, ja.
Und selbst wenn er nur da wäre, muss man auch losgehen, weil nur wenn man dort ist, kann man hinlangen und kann ihn wegschieben.
Also das immer wieder so einfach machen. Also das ist ja die Zweideutigkeit, die ich so liebe. Das ist einfach, nicht kompliziert, und es auch zu tun. Das sind so zwei wirklich ganz plakative Dinge, die du prägst und die sich durchziehen wie der rote Faden in deinem Buchprojekt. Damit ich dran denke, die zweite Frage von dem Sven ist, wenn wir schon beim Buch sind, wie hat denn dein Umfeld das wahrgenommen? Denn plötzlich hast du ja dann auch Prioritäten. Du hast gesagt, die 24 Stunden sind ja irgendwie auch aufgeteilt worden, am Buch zu schreiben, zu recherchieren, Gedanken zu machen. Wie hat das Umfeld das unterstützt oder wahrgenommen?
Das Umfeld unterstützt die Kenner meines Buchprojekts. Das war ja meine Frau, meine Familie, und habe sie im Buch auch erwähnt, ich habe gewidmet und Danke gesagt. Die mussten natürlich am meisten dazu beitragen, dass sie das Projekt auch ideell unterstützen und Zeit mir gegeben haben, da dran zu bleiben. Ansonsten habe ich mein Projekt bis zur Veröffentlichung erstmal für mich behalten und dran gearbeitet, weil ich gesagt habe, okay, da musst du jetzt mal liefern, bevor du da groß drüber redest. Und erst wie es ins Finale gegangen ist, einen Verlag zu suchen, andere einzubinden, ist eigentlich die Öffentlichkeit dazu gekommen. Also ich hatte bis dahin immer noch die Chance, den Stecker zu ziehen, und keiner hätte mitgekriegt. Das hat noch
nichts geworden. Ja, das stimmt, sogar mich hast du überrascht. Und es war sogar der gleiche Verlag, wie wir das erste Buch geschrieben haben, und auch die gleichen Ansprechpartner. Und die haben alle dich gehalten. Also ich war völlig überrascht, als ich mal bei einer Besprechung bei dir war, wo wir über zukünftige Projekte gesprochen haben, als ich gesagt habe, hey Theo, ich schicke da mal was, schau mal, das Cover habe ich schon, und dann hast du mich richtig neugierig gemacht. Also es lohnt sich, alle, diejenigen, wir werden dann im Internet noch deine ganzen Daten hinterlegen, vielleicht auch eine Leseprobe. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Es lohnt sich, ein tolles Werk, mit sehr viel Herzblut geschrieben. Und das ist wirklich schön. Hat sich gelohnt, ich kann dir das einmal bestätigen. Ja, das ist so.
Dankeschön.
Ja.
Ein Teil ist ja auch die Metapher, vielleicht das noch als abschließender Bogen, das zeigt ja auch, zieht sich ja durchs Buch, das Glockenprojekt am Schlossberg, 2001 nach Waldeck gekommen, und Waldeck ist ja der Schlossberg der letzten 30 Jahre mit viel Bürgerengagement wieder freigelegt worden, und so ein finales Projekt war ja da die Kapelle und die Glocke. Mhm. Das ist auch ein übertragbares Bild zu sagen, keine Ruhe geben, bis am Schluss das Ganze im Ziel ist. Am Schlossberg ist es ja auch schön, da klingt am Schluss die Glocke, und das ist natürlich
Ja, und wenn ihr das Intro angeschaut habt, genau, liebe Zuschauer, dann seht ihr auch die Glocke. Es ist ja auch ein symbolischer Kirchturm gebaut worden. Also da ist sehr viel Energie reingespendet worden. Und da fällt mir ein, wenn ich so dich frage, und das mache ich auch immer, welchen Gegenstand nimmst du mit? Weil wir schon über Werte gesprochen. Was ist wirklich wertvoll für dich? Also welcher Gegenstand ist wertvoll? Und du müsstest Waldeck jetzt verlassen. Welchen würdest du mitnehmen?
Du weißt, wenn ich Waldeck verlassen würde, ist die Frage, wohin, aber würde ich versuchen, irgendwo entweder ein Bild oder irgendeinen Splitter vom Glockenguss mitnehmen. Das ist für mich ist der Schlossberg und das Drumherum kein Gegenstand, sondern was, wo ich, wenn ich das sehe, einfach immer wieder ganz das Herz aufgeht, weil ich damit sehr, sehr, sehr viel verbinde, diese Schlossberg mit Geschichte, mit der wunderbaren Natur, aber auch immer natürlich oben ist, wo man innehalten kann, aber auch Ausblick halten kann. Da einen Anker dazu zu haben, zu diesem Ort, der sehr vielfältig ist, der ist sehr wertvoll, und da würde ich irgendwo versuchen, einen Anker zu haben. Ansonsten habe ich neulich gelesen, das ist, glaube ich, zum Thema Gegenstand sehr toll, wenn wir auf die Welt kommen, da haben wir Baum mal die Faust oder haben wir die Hand, wo wir greifen. Ja. Mit dem Gefühl, wir haben die ganze Welt in der Hand. Und am Schluss muss man sich bewusst sein, auch wenn wir uns lang im Leben geschenkt, am Schluss gehen wir alle mit der offenen Hand. Wir haben alle darum sind es gerade die wertvollen Dinge. So, wenn man mehr wertvolle Menschen kennt, wenn man Freunde hat, so wie wir uns schätzen, wo man wertvoll auch Dinge tun kann, die einem was bedeuten. Und das ist das in diesem Zeitraum von x bis 100 Jahren.
Ja. Also diese Werthaftigkeit und das Wertvolle, wie du gesagt hast, das beruht auf Gegenseitigkeit, und es ist immer schön, da sensibel zu sein und diese Wertschätzung auch zu genießen. Und das gibt dir Kraft, und es gibt auch mir Kraft, in unserer Geschäfts- und mittlerweile auch privaten Freundschaft miteinander zu feiern. Ich denke an deinen legendären Geburtstag. Also das ist schon schön, solche Verbindungen zu haben über viele Jahre. Und ich weiß noch den ersten Ansatz, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, kam ich so eine Mail von dir: Mensch, Herr Bergauer, klingt ja interessant, wir sollten uns mal kennenlernen. Also du warst der uns beide zusammengebracht hat. Ja,
genau.
Ja, und wir haben auch Zukunftspläne. Das ist ja auch interessant. Wir werden eben aus diesem Thema Zukunft einfach machen, Teams befähigen, dass wir Zukunftsteams bilden, die souverän dann diese Ideen und ihre Ideen ins Unternehmen transferieren. Warum siehst du es wichtig, dass wir da genau auf Teams setzen?
Ich glaube, ein Team kann natürlich viel mehr als der Einzelne. Wenn es ein Team gibt, die unterschiedlichen Stärken, wie vorhin schon beschrieben, dieses unterschiedlichen Element sei, dieses auf was blicken und zwei oder drei blicken drauf, und das ist nicht bloß die Addition, sondern das Multiplizierte aus dem Team, dann ist es unheimlich inspirierend. Und die Zeit ist herausfordernd und fordert noch mehr. Manchmal müssen wir auch das alte Muster verlassen und anderes tun, und da in einer guten Bestandsaufnahme im Team zu sagen, wo stehen wir denn, was beschäftigt uns, was haben wir für Ideen und wie motivieren wir uns gemeinsam, oder halten wir uns gemeinsam an dem Projekt diszipliniert. Ich glaube, da können wir ganz schön viel mitgeben, einfach in der Kombination Zukunft und dieser strategische Ausblick, dieses Machen, und zwar nicht bloß, sondern Strategie ins Tun bringen, einfach machen und mit der Souveränität den Selbstbewusstsein, souverän die Herausforderungen anzunehmen, sich sicher zu sein. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es lösen. Da glaube ich, kann man den Teams ganz schön was an die Hand geben. Ja. Und starten kann in einer neuen Stufe der Entwicklung, in einer neuen Stufe der Unternehmensentwicklung, der persönlichen Entwicklung. Und dieses gegenseitig sich im Team bereichern, das ist das Besondere daran, wo es erfolgreich sein kann.
Ja, bereichern und auch, glaube ich, die Durchstrecken miteinander durchzustehen. Denn Veränderung ist ja immer auch in ein Risiko zu gehen, heißt ja auch, die Komfortzone extrem weit verlassen. Und da gibt es halt manche auch, die sofort wieder ins alte Verfahren zurückgehen. Auch das ist ja abzusehen. Also wir haben auch beide überlegt, treffen wir uns in echt. Wir zwei sind ja Luftlinie 30 Kilometer auseinander. Treffen wir uns in echt und machen das Gespräch oder ziehen wir es digital durch. Und unsere Erfahrung ist, wir müssen auch die Dinge beibehalten, die neuen Dinge. Wie siehst du das, dieses digitale Zeitalter? Da haben wir ja schon lange drüber auch Vorträge gehabt, bei dem Business-Frühstück bei euch auf den Hollerhöfen. Und jetzt merke ich, dass manche schon wieder in das alte Fahrwasser zurückkommen. Wie können wir da die Teams unterstützen, Leonhard?
Ich glaube, es erfordert im Geist wirklich auch Disziplin. Mhm. Die Transformation oder vorher Digitalisierung war auf der Agenda und jeder hat sich je nachdem affin ist oder weniger affin beschäftigt, hat das vorangetrieben und plötzlich gab es eine Situation, wo man sich beschäftigen muss, weil man sich nicht begegnen durfte, weil man andere Voraussetzungen hat und da jetzt zu sagen, wir beide hätten sicherlich auch Spaß gehabt, wenn wir uns getroffen hätten, wenn wir einen Spaziergang gemacht hätten, aber wir haben bewusst gesagt, jetzt lass uns mal hier das in digitaler Form zu machen. Und ich glaube, es wird die Mischung sein. Erstens, sich mit den neuen Dingen einzulassen und die Möglichkeiten zu kennen. Dann die Option sozusagen, gerade wenn man verschiedene Teams zusammenspannt, vielleicht sogar aus verschiedenen Standorten, die sich vielleicht wegen einer Stunde nicht einfach mal treffen können. Aber die Chance haben, ein Thema gut zu besprechen. Und dann braucht es trotzdem wieder die persönliche Begegnung, das Gespräch, die Tasse Kaffee, die emotionale Beziehung, die vielleicht add-on zu den digitalen auch wichtig ist. Ich erlebe es ja in unterschiedlichen Formaten, wo ich in Sitzungen bin, wo ich in Gremiensitzungen bin, in wichtigen Sitzungen. Die funktionieren überraschend gut. Und gleich das macht man dann nach einer Besprechung am Abend, am Schluss der gemeinsame Imbiss mit einem Bier oder einem anderen Getränk, aber wo man dann sagt, los, die Luft von einer Tagesordnung. Erst oder wo einfach jemand sagt, jetzt habe ich noch was, da möchte ich mit euch drüber reden. Das könnte nicht als Tagesordnungspunkt oder sonstiges sein, sondern es steht dann, wenn Menschen miteinander an einem Thema sind. Und darum, da glaube ich, ist die Mischung. Man muss aufpassen, aber nicht immer wieder alles zurückzudrehen, sondern die Welt hat sich immer verändert, die dreht sich. Und wer sich nicht in der Geschwindigkeit, wie sich die Welt dreht, mitbewegt, der immer ein Stück.
Ja, also ist ja auch wieder schön, die Veränderung einfach einzugehen und Zukunft heißt natürlich auch offen sein für Veränderung. Die Zuhörer und unsere Hörer und Zuseher werden auch bestimmt fragen, wie gehe ich denn mit Menschen um, die Angst haben? Du bist ja ein Optimist, du bist ja einer, der sagt, auch Wunder sind machbar. Wie gehst du denn mit so Bedenkenträgern um?
Also Angst ist ja per se nichts Schlechtes, sondern man darf auch Angst haben. Man muss auch Respekt haben, denn wenn man umhergeht, sieht man auch Gefahren. Bedenkenträger, das ist natürlich ein spannendes Wort, das erleben alle aus verschiedensten Kontexten, ob im Vereinsleben, hoffentlich nicht so im privaten, aber im beruflichen, wenn es dann Menschen gibt, die sagen, ich gebe zu Bedenken. Und da ist die Frage, was müsstest du denn nur wissen, damit deine Bedenken auch vorbei sind? Denn das ist natürlich eine gefährliche Spezies von Menschen, die sagen, ich gebe zu Bedenken. Wenn es erfolgreich ist, dann waren sie dabei.
Ja.
Wenn es erfolgreich war, dann wussten sie schon immer, weil sie hatten Bedenken. Konnten aber nicht sagen, was die Gefahr ist. Und da denke ich, muss man Bedenkenträger ernst nehmen, aber umgekehrt auch fordern und sagen, was sind denn deine Bedenken? Was fehlt dir denn noch, Entscheidungen zu treffen? Was müsste denn sein, damit du keine Bedenken mehr hast? Also mit Fragen, die Menschen aus der Reserve bringen, weil ein Mensch, der sich in der Sitzung äußert, ich gebe zu bedenken, der ist noch nicht beim Thema dabei, der steht am Rand und schaut zu. Und den muss man einholen und sagen, pass auf, schön, wenn du Bedenken hast, was sind denn deine Bedenken? Hilft es uns, das Thema zu lösen? Ist es nur ein Draufschauen und mal drüber reden? Und ich glaube, die muss man einholen, muss man einbinden. Und wenn sich jemand einbinden lässt, dann tut es dem Projekt gut, weil es eine andere Sichtweise ist. Und wenn jemand sich nicht einbringen will, dann muss man auch sagen, wenn du nur Zuschauer sei bist und uns Bedenken streust, dann komm wieder, wenn wir feiern, aber du warst halt dann nicht dabei. Also, ganz wichtig, dass ich abzugrenzen oder denjenigen oder diejenige reinzuholen und sagen, na, du warst praktisch dabei. Denn nur Bedenken zu äußern hilft uns nicht. Wir müssen
das es ist passiv, das ist zu passiv und so schätze ich dich auch. Und was wir jetzt gerade in Richtung Lösung, hast du zwei, dreimal gesagt und auch Fragen, bringt mich ja auf die nächste Frage, weil ich weiß, du warst einer der ersten Bankvorstände, die in Coaching eingestiegen sind. Und bei euch sind viele ausgebildet als Coaches, so wie ich. Und das ist doch auch nicht normal, dass ein Banker ein Coach ist, ein systemischer Coach. Wo bringt dich das weiter, diese Erfahrung?
Ich glaube, man muss Menschen bewegen. Und unsere Ausgangssituation, leider ist ja durchaus auch, wenn man die Rahmenbedingungen nimmt, nicht so, dass uns das alles die Oase der Glückseligen ist, sondern wir haben eine Region, die schrumpft mit unterdurchschnittlicher Kaufkraft, mit tendenziell älteren Menschen und trotzdem sind wir überdurchschnittlich erfolgreich. Wir wachsen doppelt so stark im Durchschnitt. Wir sind eine der erfolgreichsten Volksbanken in Deutschland an einem Ort wie Weiler.
Das stimmt.
Und kann nicht vermuten würde. Das heißt, am Schluss ist es ganz einfach. Ich habe frühzeitig zu meinen Leuten gesagt, entschieden, ob wir erfolgreich sind, wird es nicht von den Rahmenbedingungen, sondern zwischen den Ohren. Und wenn man die Menschen zwischen den Ohren erreichen will, dann muss man mit der Coach die Menschen erfolgreich machen. Zuhören, Fragen machen, Menschen entwickeln, Menschen dahin bringen, dass sie gemeinsam oder selbst über sich hinauswachsen und gemeinsam aus dem Coaching, den Menschen ernst nehmen, jeden da abholen, wo er ist, aber letztendlich nicht führen und Orientierung geben, aber durch Coaching auch Menschen befähigen, selbst zu wachsen. Und das ist ein starkes Maß mit Coaching, der Einzelne, der das will, oder das Team, sozusagen, wenn die an sich arbeiten, dann passiert da viel mehr, als eine Führungskraft alleine erreichen kann.
Ja, und das ist ja auch der Schlüssel im Coaching oft, dass die Ideen und die Lösungen selber bei dem Coachee sind, also bei deinem Gegenüber, sich halt die Zeit zu nehmen und die Impulse durch Fragen rauszubekommen, dass er selber mal nachdenkt. Und das ist immer noch das Beste, wenn deine eigene Idee bei dir rauskommt, als wenn jemand sagt, du müsstest aber so und so, weil dann bist du in dem Beraterstatus und sagt dann, der hat ja keine Ahnung, was lassen wir von dem erzählen.
Genau, und wer ein Problem hat, der trägt die Lösung in sich.
Ja, das stimmt.
Nur eine Frage der Zeit und der Intensität, bis er die Lösung findet. Aber jeder, der ein Problem hat, trägt heute schon die Lösung in sich, weil wenn es kein Problem wäre, dann wäre es ein Zustand und dann hat er gar kein Problem.
Weil
dann ist das Regnen nicht das Problem, sondern es ist nur die Frage, will ich überhaupt rausgehen oder wenn ich rausgehe, in welche Jahreszeit will ich rausgehen und stört es mich überhaupt, ob es regnet. Das Unterscheiden, habe ich ein Problem oder ist es ein Zustand, das, was ich nicht ändern kann, da brauche ich mich nicht drüber aufregen. Ja. Weil da das Problem ist, da trägt jeder die Lösung. Und das, glaube ich, das, was so durch Coaching sehr, sehr gestärkt wird, zu sagen, ich gebe dir nicht die Lösung vor, ich bin nicht der Ratgeber und der Berater, der auch Abschläge erteilt, das sind auch Schläge, sondern helft dir, die Lösung zu finden, und zwar du findest sie. Und das ist natürlich auch ein cooles Gefühl. Wenn derjenige, der ein Problem hat, nicht irgendwo hingeht und die Lösung holt und dann wieder hingeht und sich wieder die Lösung holt, sondern plötzlich merkt, ich muss gar nicht hingehen, sondern ich kann das unterwegs und sich entwickeln. Und das ist die starke Chance, den Einzelnen, ein ganzes Team mit Coaching in eine andere Dimension zu bringen, und darum setzen wir so stark auch auf Coaching, Mensch stark zu machen, die wachsen.
Ja, das zahlt auf, das zahlt auf das Selbstbewusstsein der Person ein oder des Teams, zu sagen, wow, wir sind selber drauf gekommen, und es gibt eben diese Riesenportion Selbstbewusstsein, um damit auch dann die Herausforderungen anzupacken, weil die werden auch kommen. Also bei aller Zukunft, bei allem Optimismus, den wir gerade jetzt verbreitet haben und du angehst, das werden Dinge sein, die wir aus dem Weg räumen müssen, aber das geht halt damit leichter. Jemand, der viele Dinge aus dem Weg geräumt hat, das ist nämlich unser nächster Talkgast. Ich leite schon über zu unserem nächsten Podcast und unserem nächsten Talk. Und wie immer stelle ich meinen jetzigen Gesprächspartner die Frage, was soll ich denn fragen? Und zwar, was soll ich denn jemand fragen, der es geschafft hat, den Ironman zu machen, der den Alpine Trans Run gemacht hat, der Höchstleistung bringt, und das Interessante ist, nicht mit dem eigenen Herzen, sondern mit einem Spenderherzen. Jemand, der sich quält, der Elmar Spring, wird unser nächster Talkgast sein. Bernhard, welche Fragen hast du am Herzen? Weil es geht wirklich um Herzensangelegenheiten. An jemand, der Leistungssportler ist, Dauerausnahmesportler ist, aber mit dem Spenderherz unterwegs ist.
Ja, und wenn es um Herz geht, dann fällt mir ein, einfach Dankbarkeit. Und mich würde interessieren, wie sieht für ihn, wie sieht bei Elmar Dankbarkeit aus und wie erlebt er? Wie schaut Dankbarkeit für ihn aus?
Genau, ich glaube, der ist mit Sicherheit schon dankbar, weil irgendjemand ihm sein Herz geschenkt hat. Wir verschenken ja oft auch unser Herz in Freundschaften, in Beziehungen, aber er hat echt ein Herz geschenkt gekriegt. Werde ich mitnehmen, die Frage. Und hast noch eine zweite auf dem Herzen?
Auf dem Herzen, auf der Zunge. Und ich spreche es ja raus. Also was mich noch interessiert, woher nimmt er die Kraft, Strapazen, so Herausforderungen anzunehmen? Zu sagen, okay, jetzt, mein Herz könnte mir auch sagen, okay, bin ich zufrieden, gesund und genieße das Leben oder lebe das Leben. Aber er nimmt ja trotzdem neue Herausforderungen an. Und das ist schon spannend reinzuschauen, woher nimmt er die Kraft, die Energie, da immer wieder so mutig und kraftvoll Aufgaben anzupacken.
Also werde ich ihm fragen und hier würde auch sagen, wann wir das produzieren und ausstellen, dann kannst du die Antwort hören oder ich werde sie dir das nächste Mal dann sagen. Ist auch die Chance, das muss man wieder sehen. Es hat mich wirklich riesig gefreut, war ein tolles Gespräch, die Zeit ist verflogen. Hab du noch einen schönen Tag heute und bye-bye, viel Erfolg und ja, uns beide findet ihr ja und wir werden noch gigantisch in der Zukunft mehr machen, damit wir souverän auch diese Unternehmen transportieren können in eine sichere, souveräne Zukunft. Und da freue ich mich drauf, lieber Leonhard.
Ich auch. Danke dir, Theo. Und gemeinsam einfach machen. Gell?
Genau, stimmt. Einfach machen. Und deshalb machen wir jetzt die Mücke. Bye-bye. Schönen Gruß zu Hause an die Kiddies, an deine Frau. Habt einen schönen Sonntag noch. Bye-bye. Servus.
Ciao. Ja, auch. Gute Zeit. Servus.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.